HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Die Koan sind für mich eine ganz, ganz große, ja, hilfreiche Übungsform. Denn die Koans, mit denen man ja über längere Zeit hinweg gehen, sprechen in mir ein Muster an, dessen ich mir noch nicht bewusst bin. Und durch das unentwegte Rezitieren, sich darauf zu besinnen, wird in mir dieses Muster wach. Und bin ich wach, erkenne ich, wie das Muster sich im Außen widerspiegelt. Und die Lösung des Koans wird mir im Leben bewusst. Die Koans sind für mich eine Hilfe der Selbsterkenntnis.
Ein Koan bezeichnet im Zen-Buddhismus eine rätselhafte Aussage oder einen provozierenden, manchmal paradoxen Dialog zwischen Zen-Lehrer und Schüler. Das Üben mit Koan-Geschichten ist ein Weg zum Erwachen, zur Erleuchtung. Über die Jahrhunderte sind viele Koan-Sammlungen entstanden. Wenn der Zen-Schüler sein Koan von seinem Lehrer in einem Zen-Interview erhält, übt er damit beständig. Nicht nur in der Meditation, sondern auch im Alltag versucht er oder sie, den Kern des Koan gegenwärtig zu halten. Ein oft zitiertes, prägnantes Koan lautet etwa:
Ein Schüler fragt Meister Yoshu: Hat ein Hund Buddha-Natur? Und Yoshu antwortet: Mu.
Zur Erklärung: Mu bedeutet nichts oder nein. Aber im Buddhismus hat alles Buddha-Natur. Die Fähigkeit, irgendwann zu erwachen. Also auch der Hund. Und dieses Mu als Kern der Geschichte wiederholt der Schüler dann beständig. Das Koan gilt als gelöst, wenn der Schüler dem Lehrer eine Antwort präsentiert, die nicht aus der Vernunft stammt, sondern aus einer intuitiven Erfahrung der Einheit, jenseits der Dualität.
Wenn ich mit dem Koan arbeite, dann wirft mich das ganz zurück auf etwas, was ich eben zum Teil mit dem Denken nicht erreichen kann. Also das Denken hilft mir da auch und es wird natürlich auch verwendet. Aber es gibt Grenzen und da muss ich drüber kommen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesen Bildern, wo wir erstmal nur ein Motiv sehen und dann kippt es. Und dann sehen wir noch ein zweites Motiv daran. Und ähnlich habe ich das mit den Koans erlebt. Und das ist das, was ich an den Koans auch kostbar finde, dass sie uns zeigen können, dass das, was ich vermeintlich auf den ersten Blick sehe, vielleicht gar nicht das ist, was es ist. Was ist denn der Sinn meines Lebens oder welchen Sinn gebe ich denn meinem Leben und wie möchte ich meine Möglichkeiten ausschöpfen, in dieser Welt zu leben und was möchte ich auch beitragen?
Koan-Training bedeutet für mich, ein Koan zu nutzen als eine Art Lot, das ich immer tiefer und tiefer in das Leben hinabsenkt und so das Leben in aller Tiefe erfahrbar macht, wie es sich ja entfaltet von Augenblick zu Augenblick. Nicht so sehr als mein Leben, aber auch als mein Leben, sondern als das Leben, das sich eben durch mich in dem Moment entfaltet. Und da können Koans eine große Hilfe sein, weil sie unterschiedliche Aspekte dieses Lebens ins Licht rücken und ja damit erkennbar machen und öffnen ja für eine Integration oder eine Transformation. Das finde ich das Wertvolle an Koans.
Ursula Richard, Zen-Praktizierende seit mehr als 3 Jahrzehnten und Zen-Priesterin in der Soto-Schule. Viele Jahre übte sie mit Koans bei unterschiedlichen Zen-Lehrerinnen. Die Schulung im Koan-Lösen wird in Zen-Traditionen als eine Methode betrachtet, den Geist zu schleifen. Die Koans fassen Aussprüche oder Begegnungen zwischen Lehrenden und oder Schülern zusammen. Sie können verschiedene Aspekte in der Lehre des Buddhismus aufscheinen lassen. Einige Koans spiegeln die Ebene der All-Einheit, dass man sich als nicht getrennt von allem Sein erfährt, dass alles mit allem zusammenhängt. Andere Koans betonen das Hier und Jetzt. Der Augenblick lässt sich unmittelbar ohne Konzepte erfahren, also wahrnehmen, ohne Bewertung.
In erster Linie ist es ein Hilfsmittel. Wie vieles, was wir verwenden in unserer Zen-Praxis, ist es ein Werkzeug, mit dem wir üben können. Um was wollen wir üben? Unseren Geist zu erkennen. Und das bedeutet in erster Linie zu durchschauen, wie wir im Alltag immer wieder reagieren, was uns da geschieht. Und das Koan rüttelt so ein bisschen daran, weil wir es gelernt haben, so zu sein oder zu denken und zu fühlen und zu handeln, wie wir es eben tun.
Arne Schäfer, Zen-Lehrer aus der Kwan-Um-Schule, einer koreanischen Zen-Linie. Der Berliner vergibt selbst Koan-Geschichten an seine Schülerinnen und Schüler und begleitet sie dabei. Im Abstand von ein paar Tagen oder Wochen präsentieren diese dann ihre Lösungen in Zen-Interviews, dem Dokusan. Diese 4-Augen-Gespräche finden wegen der Pandemie derzeit nur über Videoschalten statt. Der Schüler präsentiert seine Lösung des Koans. Oft liegt er am Anfang mehrmals daneben. Dann gibt der Lehrer Hilfestellung oder er sagt, geh, übe weiter. Dann klingelt er mit einem Glöckchen und der Schüler verabschiedet sich. Das Training bedeutet oft, dass der Schüler viele Male mit seiner präsentierten Lösung scheitert. Gerade das erste Koan hinterlasse beim Übenden oft einen bleibenden Eindruck, sagt er.
Also es kann sein, dass Sie Ihr ganzes Leben lang mit diesem einen Koan gehen.
Doris Zölz, Zen-Lehrerin aus der japanischen Sanbo-Zen-Schule. Die evangelische Theologin wurde vom Benediktinermönch und Zen-Meister Willigis Jäger autorisiert und war langjährige spirituelle Leiterin des Benediktushofs bei Würzburg.
Es kann sein, dass Sie aus der Türe des Doksan-Raums hinausgehen und sofort die Erfahrung haben. Und üblicherweise sagt man, für 3, 4, 5 Wochen mit diesem Koan zu gehen, dann wird sozusagen das ganze Innerliche weich gekocht und dann kann die Erfahrung kommen. Aber wir haben kein Kriterium zu sehen, ob das Leben nicht schon dieses Koan mit einem geübt hat, ohne dass es einem bewusst war.
Der Koan-Übende versucht, die Geschichte so zu verstehen, wie sie ist, aber ohne das rationale Denken. Doris Zölz empfiehlt als Haltung dafür, dass, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, also ohne Vorurteile und Bewertungen im Augenblick sein.
Wenn ich ein unmittelbares Erleben habe, dann ist das immer jenseits von meinem Denken. Und das ist beim ersten Koan sehr, sehr schwer, in dieses Erleben zu kommen.
Ich erinnere mich aber auch immer noch an das erste Koan, das mir Prabhasha Dharmarushi dann gegeben hat und wo sie dann auch irgendwann meine Antwort akzeptiert hat. Das war das Koan, wo Meister Yoshu, ein ganz, ganz berühmter Zen-Meister, den ich auch sehr mag, gefragt wurde von einem Schüler, was ist Buddha? Und er antwortete, die Zypresse im Vorgarten.
Tja, da kommt man mit Logik sicher nicht weiter. Wenn die Schülerin ihr Verständnis des Koan präsentiert, muss es keine wortreiche Darlegung geben. Es reicht auch eine Geste oder ein Wort. Am Beispiel des Koans, was ist Buddha, die Zypresse im Vorgarten? Vielleicht war der Baum gerade im Blick des Meisters gewesen, als er gefragt wurde. Meister Yoshus Antwort resultiert aus einer Einheitserfahrung, aus der Nicht-Dualität. Das müsste der Schüler selbst erleben und präsentieren.
Da erinnere ich mich noch immer lebhaft, auch welches Gefühl für mich meine eigene Antwort, von der ich da auch sicher war, dass sie richtig war, ausgelöst hat. Ein sehr schönes Gefühl. Und darum geht es natürlich als Nebenstrom bei den Koan-Antworten auch, diese Gefühle der absoluten Stimmigkeit zu erleben.
Diese Koan-Geschichte aus dem Buch »Das verborgene Licht« führt nach China ins 8. Jahrhundert zurück. Der buddhistische Lai Pang und seine Tochter Ling Zhao waren Korbflechter, doch galten sie als bereits erleuchtete Zen-Praktizierende. Ling Zhao hilft, ist das Koan überschrieben.
Eines Tages waren Lai Ye Pang und seine Tochter Ling Zhao unterwegs, um Bambuskörbe zu verkaufen. Als er von einer Brücke stieg, stolperte Pang und fiel hin. Ling Zhao, die das sah, rannte zu ihrem Vater und warf sich auf den Boden. »Was machst du da?« rief Pang. »Ich sah dich fallen, also helfe ich«, erwiderte Ling Zhao. »Zum Glück hat es niemand gesehen«, bemerkte Pang.
Ling Zhao hilft, das ist ein wunderbares Koan, was mir unglaublich viel widerspiegelte, nämlich es ist, Ling Zhao und Pang waren ja Genies im Sinn, muss man sagen, Genies. Also die haben wirklich die Wirklichkeit erfasst, die beiden, der Laie Pang und seine Tochter, die haben sich ja gespielt. Es ist kein traditionelles Koan, denn Pang und Ling Zhao sind auf Augenhöhe. Da geht es nicht mehr um Schüler und Lehrer, sondern es geht wirklich darum, dass die beiden sich sozusagen die Wirklichkeit widerspiegeln. Und die Wirklichkeit ist, der Pang fällt hin und wir sagen, oh, der ist gestolpert und jetzt liegt er am Boden, ich muss ihm aufhelfen.
Alles, was ich weiß über dieses berühmte Laienpaar, ist, dass sie ja auch in vielen Situationen ganz ungewöhnlich reagiert haben und mit sehr viel Humor. Und auch hier geht es wieder darum, eben außerhalb jeglicher Konvention. Und auch das finde ich interessant. In dem Koran steht ja jetzt nicht, sie lief hin und half ihm auf. Ja?
Und Ling Zhao, die legt sich dazu und sagt, so helfe ich dir. Also ich helfe dir. Weil damit drückt sie deutlich aus, nicht die Wirklichkeit hat sich als Hinfallen gezeigt. Und du bist nicht von mir getrennt. Das ist ein ganz, ganz tiefes Koan, das die Einheit widerspiegelt.
Diese Ling Zhao, die hat einen Humor großartig. Also ich stelle mir vor, ich würde mich jetzt in dieser Situation neben diese Frau werfen und würde ihr es gleich tun. Und es wäre damit aufgehoben, alt, jung, hilfsbedürftig, helfend. Es ist in dem Moment einfach nur dieses gemeinsame Liegen auf dem Boden.
Sie zeigt ganz deutlich ihrem Vater, dass das Hinfallen einfach das Hinfallen ist und nichts anderes. Und nicht, ich muss dir aufhelfen, damit das ungeschehen gemacht wird, sondern ich bin eins und ich weiß, Hinfallen ist Hinfallen. Das ist etwas ganz Großartiges, weil wir natürlich ganz anders gepolt sind.
Auch der Schlusssatz birgt noch ein Rätsel, als Pang sagt, zum Glück hat das keiner gesehen. Das sei keine Besorgnis des Vaters, dass sie gegen die Konvention verstoßen hätte, weil sie sich neben den Vater legt.
Sondern das ist nochmal eigentlich die Erfahrung auf den Punkt gebracht, nämlich Ling Zhao hat mit dem Hinlegen sich als eins erfahren mit ihrem Vater. Und Pang setzt den noch da drauf, es ist leer. Da war niemand, der hingefallen ist, da war niemand, der sieht.
Es geht nicht um eine vertiefte Ausdeutung mittels der Vernunft, sondern um ein intuitives Erfassen und Erleben. Nach und nach berührt einen der Kern des Koans schneller. Was vorher rätselhaft erschien, ist eigentlich ganz einfach.
Irgendwann hat man auch, nach ein paar Jahren Übung, hat man auch den Dreh raus, wie Koans zu beantworten sind. Das ist einfach so. Ja, und dann geht es eben zum Teil zack, zack. Und man kann sich in so ein berauschendes Gefühl reinsteigern, wie tief man jetzt ist, wie nah dem Erwachen, wie viele Erwachensmomente man erlebt hat. Und ja, da kann man dann schauen, ob das im Alltag auch noch so ist.
Für Ursula Richard ist das Koanlösen eben nur eine Seite. Manch einer werde danach regelrecht süchtig. Der wichtigere Teil sei aber, diese Erfahrung, diese neue Perspektive im eigenen Leben zu verankern. Das könne dann auch heißen, in jedem Menschen den Buddha zu sehen, auch im Bettler.
Und oftmals kann man sehen, dass es doch eine Zeit braucht, um diese Erfahrungen dann zu integrieren. Oder sie bleiben immer in diesem Rausch und finden den Weg nicht in den Alltag. Und dann sind sie letztlich wertlos, weil ich glaube, dass das Wichtigste wirklich die Integration im Alltag ist. Nur die ermöglicht dann eine wirkliche Veränderung oder Transformation. Alles andere bleibt Rausch im Dokusan-Raum.
In allem Buddha sehen. In allem, was freudvoll oder leidvoll ist. Keine Abwertung. Keine Konzepte. Nur sehen und leben, was ist. Klingt sehr einfach. Eines gehört auch dazu, sagt Arne Schäfer. Rechtes Handeln und Verantwortung übernehmen.
Der Alltag ist das größte Koan. Das Leben ist das größte Koan, nicht die Geschichten. Diese Geschichten sind, wie eingangs gesagt, das sind für uns Hilfsmittel. Damit können wir üben, zum Zweck uns besser zu verstehen und auch uns zu entfalten mit dem Potenzial, was uns inne liegt. Unsere Liebe und unser Mitgefühl wirklich in diese Welt zu bringen und uns nicht aufzuhalten mit unseren, ja, ich sag mal, ego-bezogenen Gefühlen.
Ein anderes modernes Koan ist diese Geschichte aus Korea, aus dem 20. Jahrhundert. Ebenfalls aus dem Buch Das verborgene Licht. Es heißt Kein Kultivieren.
Eines Tages fragte eine Nonne Manseong Sunim, wie kultiviere ich den Weg des Buddha? Kein Kultivieren, antwortete Manseong. Die Nonne fragte beharrlich weiter, aber wie kann ich dann Erlösung von Geburt und Tod finden? Wer bindet dich an Geburt und Tod? Lautete Manseongs Gegenfrage.
Ja, tolles Koan. ein wunderschönes Koan. Was muss ich denn tun? Ich möchte raus aus diesem, ne, im buddhistischen Kontext, diesem Kreislauf der Wiedergeburten, das Samsarische. Ich will raus, ich will Frieden. Ne? Und dann sagt sie, wie kultiviere ich denn den Weg? Was muss ich denn tun? Und dann kommt diese Antwort, da ist nichts zu kultivieren. Ne? Die Vorstellung von kultivieren ist schon wieder problematisch oder hilft dir nicht weiter. Sie kommentiert es ja gar nicht, sondern sie sagt nur, kein kultivieren. Also diese Negation und das ist Zen pur, Mu, ne? Mu, Mu, Mu. Dieses chinesische Nicht, Nicht, Nicht. Da ist nichts, da ist nichts. Lass es los. Also kein Kultivieren, lass es los. Und dann kommt so wie ein Reflex. Wie komme ich denn dann raus? Wer bindet dich? Also wer hat dich denn überhaupt dahingestellt oder dahingebracht, dass du gefangen bist?
Es geht in diesem Koan wirklich um diese Frage nach Leben und Tod. Und das ist eine existenzielle Frage, das ist die letzte Frage des Menschen, was ist der Sinn meines Lebens, wo ich nach 80 oder 70 Jahren sterbe. Und der Tod, den ich auch immer wieder überall sehe und der mir immer wieder begegnet.
Die Zen-Lehrerin Doris Zölz deutet das Koan ähnlich wie Arne Schäfer aus der koreanischen Zen-Linie.
Das ist jetzt das Muster, in dem wir stecken, nämlich die Angst vor dem Tod, die Existenzangst. Die steckt dahinter, hinter dem Koan. Und die Nonne meint, wenn ich den Weg Buddhas kultiviere, wenn ich also alle Gebote halte, wenn ich alles erfülle, wenn ich mich sozusagen so kultiviere, dann kann mir doch da diese Existenzangst nichts mehr anhaben. Und da sagt die Meisterin ganz deutlich, was heißt hier kultivieren? Du kannst nichts kultivieren, weil der Augenblick ist das Entscheidende.
Wenn wir da 100% sind, mit all unseren Sinnen in diesem Moment sind, dann sind Leben und Tod gar nicht mehr präsent. Ja, aber das ist ja unsere Übung. Deswegen nennen wir es ja Praxis. Das ist einfach die Übung, jeden Moment immer wieder zurückzukehren. Wir merken, wir galoppieren davon, unsere Gedanken galoppieren davon. Und das ist per se überhaupt nicht schlimm. Wir müssen das jetzt gar nicht abwerten und sagen, mein Gott, ist meine Praxis wieder oberflächlich, ich bin ja nur abgelenkt. Es geht einzig und alleine darum, dass wir in dem Moment, wo wir es merken, sagen, ah, interessant. Und zurückkehren, mit diesem Moment wieder uns zu verbinden.
Im Zen gibt es einige legendäre Koan-Sammlungen, das Mumonkan etwa. Das heißt übersetzt das torlose Tor. Auch die Antworten und Kommentare wurden gesammelt und in Büchern publiziert. Manch Übender glaubt, wenn er oder sie die Lösungen dort liest, ist das Koan nicht mehr brauchbar.
In meinen Anfangsjahren kursierte unter uns ein Buch von einem Joel Hoffmann. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber da waren die ganzen Lösungen der Koans enthalten. Und ab und zu haben wir da auch einen Blick mal reingeworfen, immer in dem Gefühl, oh, wir tun jetzt was furchtbar Verbotenes. Aber die Antwort allein zu reproduzieren, das bringt es ja nicht.
Aus der Perspektive der Zen-Lehrerin Doris Zölz ist das Sammeln von Antworten oder gar das Auswendiglernen sinnlos.
Es ist sinnlos, weil es geht nicht darum, irgendetwas zu erreichen oder eine Summe von Koans gelöst zu haben, sondern es geht darum, dass ich mich selbst erkenne. Und wenn ich dann die Antwort mir irgendwo herhole, dann ist der Prozess der Selbsterkenntnis ist ja gar nicht gegeben. Und dann ist das wie Rechenaufgaben lösen.
In Zen-Diskussionen wird gerne betont, es gehe in den Übungen darum, das Anhaften an Vorstellungen zu überwinden. Erst wenn man die eigenen Konzepte, wie beispielsweise das Streben nach Anerkennung oder die eigene Gier durchschaue, könnte man Erwachen oder Befreiung erlangen. Das heißt aber nicht, ohne Moral zu sein oder gar über der Moral zu stehen, bestätigt Arne Schäfer. Immer wieder glauben Menschen mit Erleuchtungserfahrung, dass für sie andere Regeln gelten als für normale Praktizierende. Deshalb hört man von Zen-Praktizierenden, man solle das Ego mit all seinen Schattenseiten überwinden.
Und das Ego zu überwinden bedeutet ja tatsächlich, einen weiteren Blick zu bekommen. Also nicht diesen egozentrischen, auf mich bezogenen Blick, sondern einen weiten Blick, der darüber hinausgeht und uns auch eben anders in der Welt verortet. Und da ist das Koan sehr hilfreich, wenn wir damit üben. Es ist vielleicht ganz hilfreich zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir alles wieder ablegen, was wir gelernt haben, sondern wir haben ja nicht ohne Grund so einen großen Neokortex, mit dem wir uns hier bewegen. Das hat evolutionär seine Gründe und wir können ihn ja auch gut einsetzen. Was uns häufig fehlt, ist die Verbindung zu Herz und zur Intuition.
Mitgefühl und Weisheit spielen auch im Zen-Buddhismus eine Rolle. Auch sie werden durch bestimmte Koan-Übungen angesprochen. Jeder Übende hinterfragt sich auch und muss wohl auch schmerzhafte Erkenntnisprozesse durchleben. In den alten Zen-Geschichten werden dafür sehr drastische Bilder gewählt.
Die dunklen Seiten, die werden durch Koans hochgekocht. Und mit den dunklen Seiten, ich muss sie aushalten. Ich muss sie so lange anschauen, bis sie sich auflösen. Ich kann nicht einfach auf ein Koan dann zurückgreifen und sagen, ach, ich übe das Koan, sondern das Koan hat einen tiefen Schatten oft in mir hochgeholt und dieser Schatten muss sich erst auflösen und das geschieht dadurch, dass ich ihn aushalte, dass ich mich dem stähle, dass ich Ja dazu sagen kann.
Ein Schatten, das kann die eigene Härte oder Unnachgiebigkeit sein, mit der man immer wieder reagiert. Oder man nimmt die eigene Begierde wahr, nach Sex oder Macht oder Reichtum. Der unverstellte Blick auf eigene Verhaltensmuster kann ernüchternd sein. Hochkochen heißt, dass es beim immer neuen Ansehen bis zum Auflösen ein emotionaler Schleudergang sein kann. Diese Seite im Zen erfordert Mut. Und viele Schülerinnen und Schüler nehmen an der Stelle eine Pause oder brechen die Übung ganz ab. Es kommen massive Zweifel auf. Wichtig sei dann, dass man erstmal merkt, was passiert. Arne Schäfer wählt dafür das Bild einer Glaskugel, die einen umschließt, die den Kontakt zur Welt, wie sie ist, einschränkt.
Dass du überhaupt mal merkst, du bist eigentlich die ganze Zeit in einer Glaskugel, du merkst es nur gar nicht. Und diese Glaskugel trübt aber deine Wahrnehmung und auch deinen Kontakt. Und dann braucht es ein paar Risse, die müssen da reinkommen, damit diese Glaskugel zerspringen kann und du wirklich den unmittelbaren, direkten Zugang hast. Du hast ihn ja sowieso, jeden Moment, nur eigentlich verändert sich gar nicht so viel. Das ist ja das Interessante. Es ist ja jetzt nicht so, dass du auf einmal ein ganz anderer Mensch wirst. Du bleibst ja, was du bist.
Eben auch mit all den Fehlern. Durch das Koan-Training erfährt man mehr über sich selbst und kann ab und an ein Puzzlestück zusammenfügen, wie man selbst geworden ist. Diese Erfahrung oder Erkenntnis über die eigene Natur oder das Selbst durch die Koan-Geschichte kann einen wie ein Blitzschlag treffen und der Geist öffnet sich. Aber der Prozess ist damit nicht zu Ende. Es gehe weiter. Dann geht's zum nächsten Koan und an die nächste blinde Stelle, die noch im Dunkeln liegt. So versucht man, Stück für Stück Konditionierungen aufzuheben und eine Haltung einzuüben, die auch Mitgefühl beinhaltet. Die Erleuchtung ist Stückwerk und geschieht auf dem Weg.
Das heißt, wenn ich mich selbst erkenne, das ist immer meine Übung und die geschieht immer nur im Augenblick. Zen ist keine Übung, sondern eine Lebenshaltung. Diese Wachheit oder Bewusstheit, das ist nicht etwas, was ich einmal erreiche und dann habe ich sie, sondern das ist ein unentwegtes Üben, 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 Üben.